Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die Corona-Pandemie macht keine Sommerpause. Die 7-Tage-Inzidenz ist hoch. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach dürfte sie mit Dunkelziffer bei 1500 bis 2000 liegen. Und auch in den Kliniken ist die Sommerwelle zunehmend zu spüren. Für uns heute Anlass, über den aktuellen Stand bei der Corona-Therapie zu berichten. Welche Medikamente kommen inzwischen regelmäßig zum Einsatz und wo gibt es nach wie vor Probleme, besonders Risikopatientinnen und Patienten frühzeitig damit zu versorgen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Bernd Salzberger gesprochen. Er ist Infektiologe am Universitätsklinikum in Regensburg. Meine erste Frage an ihn war: Das Medikament Paxlovid ist in Deutschland für die Covid-Therapie verfügbar, wird offenbar aber wenig eingesetzt. Woran liegt das?
Das hat sicherlich mehrere Gründe. Im Augenblick ist natürlich auch eine andere Krankheitsschwere vorhanden als noch im Dezember. Wir haben sehr viel weniger schwere Verläufe mit den neuen Omikron-Varianten. Und das führt sicherlich auch dazu, dass es seltener verschrieben wird. Das zweite Problem ist, dass das natürlich vor allen Dingen für ältere Risikopatienten gedacht ist. Und diese haben häufig viele andere Medikamente, sodass Hausärzte Sorgen haben, dass hier Interaktionen auftreten. Das ist nicht ganz unberechtigt. Aber das ist natürlich kompliziert dann in der Verschreibung und das bremst das Ganze.
Vor kurzem gab es auch Hinweise aus den USA, dass SARS-CoV-2 durch Mutationen zunehmend resistent gegen dieses Medikament Paxlovid werden könnte. Wie groß schätzten Sie da das Risiko ein, dass Paxlovid auf lange Sicht tatsächlich seine Wirksamkeit verlieren oder ein Stück weit verlieren könnte?
Na, was wir tatsächlich in einigen Fällen bei Paxlovid-Gabe sehen, ist, dass nach Absetzen des Medikaments das Virus dann wiederkommt. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann zu kurz behandelt sein. Und das kann natürlich auch in einigen Fällen eine Resistenzentwicklung sein. Jetzt ist aber die schwierige Frage, wird diese Resistenzentwicklung weitergegeben an weitere Patienten? Dann würde Paxlovid tatsächlich auf Dauer seine Wirksamkeit verlieren. Im anderen Fall müsste man eher denken, dass es vielleicht für die Patienten, bei denen es eingesetzt wird, nicht wirksam genug ist. Vielleicht müsste man eine Kombinationstherapie da machen.
Was heißt das konkret? Womit könnte Paxlovid kombiniert werden?
Mit anderen antiviralen Substanzen, also zum Beispiel Molnupiravir oder auch Remdesivir. Remdesivir ist komplizierter, muss man intravenös geben in der frühen Phase. Und natürlich auch monoklonale Antikörper, aber die sind natürlich im Augenblick etwas eingeschränkt, weil wir für die neuen Varianten doch nur wenige Antikörper haben, die funktionieren.
Lassen Sie uns da mal der Reihe nach vorgehen. Sie haben gerade schon Molnupiravir erwähnt, auch ein antivirales Medikament, das oral eingenommen werden kann. Das kann seit einigen Monaten in Deutschland auch verordnet werden. Wird das im klinischen Alltag gemacht?
Weniger. Molnupiravir hat in den Studien doch eine geringere Wirksamkeit gezeigt. Studien sind kompliziert, aber es ist doch so, dass man sozusagen jetzt mal von den Daten primär zu einer anderen Substanz greifen würde. Und Molnupiravir wird verschrieben, wird vor allen Dingen natürlich bei den Patienten, die viele Medikamente haben, dann eher verschrieben. Aber auch das ist eher ein Nischenprodukt. Im Anfang war es auch leider so, dass dieses Medikament nur über Apotheken erhältlich war. Das heißt, an den Wochenenden in kleineren Gemeinden zum Beispiel kommen sie an Paxlovid oder Molnupiravir gar nicht dran. Also das war von der Verteilung her nicht ganz klug. Das wäre besser gewesen, das auch in allen Notaufnahmen vorrätig zu haben.
Und das hat sich geändert, sowohl für Molnupiravir als auch für Paxlovid?
Wir haben jetzt Molnupiravir und Paxlovid auch in unserer Notaufnahme in kleinen Mengen, sodass wir das eben im Notfall auch schnell abgeben können.
Und das ist dann anderen Unikliniken auch so?
Das denke ich schon, ja.
Sie haben erwähnt, Molnupiravir wird speziell bei Patientinnen und Patienten eingesetzt, die auch viele andere Medikamente schon bekommen. Das hängt dann wiederum mit den befürchteten Wechselwirkungen bei Paxlovid zusammen?
Genau, und Wechselwirkungen, darauf brauchen Sie bei Molnupiravir nicht groß zu schauen. Das ist wirklich kein Problem. Sodass es im Augenblick so ein bisschen so ist, dass Paxlovid ist ein idealeres Medikament für die jüngeren Patienten, die ja meistens nicht so viele Krankheiten und Medikamente haben. Das Molnupiravir dann eher für die älteren Patienten, aber eigentlich wäre es besser umgekehrt von der Wirksamkeit her.
Sie haben eben als weitere Therapieoption bei Covid-19 die monoklonalen Antikörper, die Antikörpertherapien schon angesprochen. Auch die müssen ja früh im Krankheitsverlauf verabreicht werden, und zwar per Infusion. Haben sich die Prozesse da inzwischen ja ein Stück weit eingespielt, sodass Risikopatientinnen und Patienten schnell damit versorgt werden, dass die Logistik da sozusagen steht?
das ist immer noch ein Problem. Also Notaufnahmen sind sozusagen nicht ganz richtig dafür gemacht. Können Sie sich vorstellen, dass am Wochenende, wenn da ein großer Andrang ist, das nicht immer ganz leicht ist, dann eine Frühtherapie bei einem infizierten Patienten, den muss ich ja auch in einer bestimmten Wartezone dann lassen, zu geben. Also das ist immer noch ein bisschen kompliziert. Aber das größere Problem ist eigentlich, dass bei Omikron mittlerweile fast alle der intravenös zu gebenden Antikörper unwirksam sind. Wir haben nur noch eine Substanz, die wird intramuskulär gegeben. Ist vielleicht sogar ein bisschen günstiger, weil das schneller geht von der Applikation und einfacher geht. Die jetzt noch gegen Omikron wirksame Antikörperkombination ist tatsächlich eine, die man auch prophylaktisch verabreichen kann. Das tun wir auch bei sehr Hochrisikopatienten, zum Beispiel kurz vor einer allogenen Stammzelltransplantation. Gerade bei der jetzt hohen Inzidenz ist das eine wirklich gute Option.
Schauen wir da nochmal bei den monoklonalen Antikörpern auf die Logistik. Sie haben gesagt, das sei immer noch schwierig. Wie kann das verbessert werden und wird daran gearbeitet?
Also ich glaube, in den universitären Zentren geht das einigermaßen. Und es ist natürlich auch so, dass die Hochrisikopatienten natürlich irgendwo an Kliniken mit einem hohen Volumen an Patienten angebunden sind. Aber das ist tatsächlich immer noch kompliziert. Das liegt auch daran, dass wir im Augenblick tatsächlich Personalknappheit haben. Uns trifft diese gerade laufende Omikron-Welle tatsächlich heftig, auch beim Personal. Wir haben Betten gesperrt und das tut dann tatsächlich bei solchen sozusagen Versorgungsstrukturen richtig weh.
Der zweite Punkt, den Sie bei den Antikörperpräparaten als problematisch angesprochen haben, ist, dass viele eben nicht mehr gegen die jetzt kursierenden Omikron-Varianten wirken. Es gibt ja immer wieder neue Antikörperpräparate. Es wird daran gearbeitet, die anzupassen. Haben Sie da Einblick, wann Omikron-spezifische für die jetzt kursierenden Varianten verfügbar sein könnten?
Ja, das Schönste wären ja natürlich nicht nur Omikron-spezifische, sondern breitwirksame. Es ist jetzt gerade eine Publikation erschienen, in der solche gegen viele Coronaviren sogar wirksamen Antikörper, die ein bisschen tiefer am Spike-Protein anpacken, getestet worden sind. Aber die müssen natürlich erstmal produziert werden. Und die zweite Option, die man natürlich versuchen kann, ist, solche Antikörper auch per Impfung zu erzeugen. Das ist aber noch ein weiterer Weg. Das dauert noch, muss man sagen.
Wenn wir auf weitere Therapieoptionen schauen, die vielleicht in der Zukunft zum Einsatz kommen könnten, da gab es zuletzt Berichte und inzwischen auch eine publizierte Studie im New England Journal of Medicine Evidence zu einem Krebsmedikament namens Sabizabulin. Wie bewerten Sie da die Studienlage und die Chancen? Dieses Medikament ist ja auch noch nicht zugelassen.
Nee, aber das ist eine sehr interessante Substanz und auch von der Wirksamkeit hat die sich als sehr wirksam erwiesen bei einem Hochrisikokollektiv. Ist noch eine kleine Studie, aber das ist tatsächlich eine sehr interessante Substanz. Und das wäre tatsächlich eine Erweiterung unseres Instrumentariums, was, wenn es im Winter zu einer weiteren Welle kommt, ganz wichtig wäre.
Wie steht es um die Therapiemöglichkeiten bei Covid-19? Informationen und Einschätzungen waren das von Bernd Salzberger, Infektiologe am Uniklinikum in Regensburg.